Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, herzlich willkommen. Die Europäische Union ist auf der Suche nach neuem Spitzenpersonal und wir fragen, wie sich die Niederlande dabei in Position bringen. In Rumänien muss der mächtigste Politiker des Landes aufhören. Seit dieser Woche sitzt Liviu Dragnea, Chef der Sozialdemokraten, hinter Gittern. Und in der Ukraine fängt der neue Präsident Volodymyr Zelensky gerade erst an. Die ersten Tage im Amt seien etwas schockierend gewesen, sagt er. Und dann geht es um Norwegens Vergangenheitsbewältigung, um die Zeit der Besatzung durch Wehrmachtssoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer war Kollaborateur und wer war Widerstandskämpfer? Die Personalie EU-Kommissionspräsident wird sich ziehen. Der EU-Gipfel in Brüssel hat gestern Abend EU-Ratspräsident Donald Tusk den Auftrag erteilt, erst einmal auszuloten, wer mit welchem Kandidaten leben könnte, um dann den Staats- und Regierungschefs einen Vorschlag für ein ganzes Personalpaket zu präsentieren. Für alle Spitzenpositionen, die nach der Europawahl neu zu vergeben sind. Bis Ende Juni soll das passieren. Für den deutschen Kandidaten Manfred Weber von der EVP wird es schwierig. Sein Konkurrent Franz Timmermans von den Sozialdemokraten hat immerhin gestern Unterstützung von Spaniens Ministerpräsident Sanchez und dem französischen Präsidenten Macron bekommen. Aber entschieden ist erst einmal noch nichts. Wie das in den Niederlanden gesehen wird, darüber kann ich jetzt mit Kerstin Schweighöfer sprechen. Frau Schweighöfer, wie stehen denn die Chancen für Franz Timmermans? Was spricht für ihn?
Eine Menge. Timmermans ist erfahren, er ist routiniert, ein überzeugter, ja ein leidenschaftlicher Europäer. Und auch sein Wahlkampf war überzeugend. In den Niederlanden hier hat er die Sozialdemokraten ja aus dem Tal geholt. So wie in Spanien haben sie zur großen Überraschung aller gewonnen. Außerdem, es wäre an der Zeit. Es hat nämlich noch nie einen niederländischen EU-Kommissionschef gegeben. Ruud Lubbers, der hat es 1994 zum letzten Mal versucht. Er wollte die Nachfolge von Jacques Delors antreten. Er war auch ziemlich siegessicher, erlebte dann aber eine peinliche Schlappe, weil er nicht damit gerechnet hatte, dass auch Helmut Kohl gegen ihn stimmen würde. Und angeblich, so heißt es jedenfalls, hatte Kohl es Lubbers nie verziehen, dass dieser Kritik und Bedenken an der deutschen Wiedervereinigung geäußert hatte und diese hinauszuzögern versucht hatte. Also die Niederländer wären an der Reihe und Timmermans Konkurrent Weber, der hat ja nicht so ganz gute Karten. Weber hat viel weniger Erfahrung, die EU-Regierungschefs, die finden ihn, so heißt es, ein wenig spröde. Er tanzt ihnen auch zu sehr nach der Pfeife des EU-Parlaments und er hat mächtige Gegner, allen voran Macron. Der sucht nach Alternativen und Macron, der sitzt ja auch mit dem niederländischen Premierminister Mark Rutte in der ALDE-Fraktion der Liberalen. Und gestern, da hat sich Rutte mit Macron zum Mittagessen getroffen und mit von der Partie waren auch der belgische Regierungschef Michel, Costa aus Portugal, Sanchez aus Spanien und die beiden Männer sind Timmermans ja sehr wohlgesonnen. Also das war ein Treffen von drei Liberalen und zwei Sozialisten und da wird es für Timmermans wieder interessant, denn der will ja unter anderem mit ALDE und den Grünen eine progressive Fraktion schmieden.
Hat sich Mark Rutte denn klar für Franz Timmermans ausgesprochen?
Ja, er unterstützt ihn, obwohl beide ja verschiedenen Parteien angehören. Er hat ihn in der letzten Zeit auch immer wieder gelobt, aber jetzt hütet er sich, Namen zu nennen. Ich weiß, wer am besten zur Kommission passt und zu den Prioritäten, die wir haben. Das hat Rutte gestern in Brüssel gesagt, aber ich verrate nicht, wer das ist. Denn, so pflegt er immer wieder zu betonen, alles, was ich jetzt über Namen sage, das verkleinert die Chance, dass wir den besten Niederländer auf dem schönsten Posten bekommen.
Aber der schönste Posten ist vielleicht nicht nur der des Kommissionschefs, sondern auch der des neuen EU-Ratspräsidenten und vielleicht sogar Mark Rutte selbst der beste Niederländer?
Genau, und das ist für Rutte durchaus ein Dilemma. Er betont zwar immer wieder, ich bleibe da, wo ich bin, das ist 100% sicher und das bleibt auch so, Den Haag. Aber Rutte wird selbst als Kandidat gehandelt und zwar gleich zweifach. Sowohl für die Nachfolge von Juncker als EU-Kommissionschef, als auch für die Nachfolge von Tusk als EU-Ratspräsident. Und was dafür spricht, es wäre ebenfalls an der Zeit, denn auch einen niederländischen EU-Ratspräsidenten, den hat es noch nie gegeben. Zum letzten Mal war das der Christdemokrat Jan-Peter Balkenende 2009 und er hatte damit keinen Erfolg. Auf diese Weise könnte Rutte also seine Karriere in Brüssel krönend abschließen. Außerdem, Mark Rutte ist so wie Timmermans, erfahren und routiniert. Er gilt als sachlich, als ehrlich, aktiv, als Meister im Finden von Kompromissen also auch er ist ein Brückenbauer. Und Rutte gehört in Europa zu den großen drei. Nicht umsonst heißt es in Brüssel Merkel, Macron und Marc. Also dieser kleine Club, diese drei M's, die haben Europa in der letzten Zeit ja zusammengehalten.
Und was Frau Schwalköfer würde dagegen sprechen?
Ja, wenn Rutte Den Haag verlässt, dann könnte das hier eine Regierungskrise auslösen und die mühsam zusammengekommene Viererkoalition in Den Haag, die könnte auseinanderbrechen. Und was auch nicht vergessen werden darf, Rutte würde Franz Timmermans damit sozusagen einen Dolchstoß versetzen. In jedem Falle, ob er nun Kommissionschef wird oder EU-Ratspräsident. Denn zwei Niederländer auf den wichtigsten Posten in Brüssel, das wäre einer zu viel. Also das ist durchaus ein Dilemma.
Besten Dank, Kerstin Schwalköfer, für diese Einschätzungen aus den Niederlanden. Momentan hat Rumänien den EU-Ratsvorsitz inne, doch der Ruf der rumänischen Regierung leidet. Der Vorwurf, die sozialdemokratische Regierung tue nicht genug gegen die Korruption in Rumänien. Und dieser Vorwurf richtet sich vor allem an den mächtigsten Politiker des Landes, an Liviu Dragnea. Mit dessen politischer Karriere ist es aber wohl nun vorbei. Seit dieser Woche sitzt Liviu Dragnea im Gefängnis und er hinterlässt eine angeschlagene Partei, wie Stefan Oschwart berichtet.
Ab in den Knast rufen hunderte Bukarester dem SUV nach. Darin sitzt Liviu Dragnea, der mächtige Strippenzieher der rumänischen Sozialdemokraten PSD. Er ist auf dem Weg in die Haftanstalt Rahova. Premierministerin Viorica Dăncilă beklagt: Abgesehen von den Gefühlen für Liviu Dragnea werden sie nachvollziehen, sagte die Vertraute Dragneas, dass die Verurteilung ihres amtierenden Parteivorsitzenden für die Sozialdemokraten Partei einen schwierigen Moment darstellt, so wie für jede Partei. 3,5 Jahre Haft warten nun auf den umstrittenen Politiker wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Er hatte dafür gesorgt, dass zwei Frauen fiktiv bei einer Kinderschutzbehörde angestellt wurden. In Wahrheit arbeiteten sie für die Partei. Das oberste Gericht hatte das Urteil der ersten Instanz bestätigt. Mit allen Mitteln hatte Dragnea versucht, das Urteil abzuwenden, so der Publizist Catalin Tudor Popescu. Eines der Hauptziele Liviu Dragneas war die Zerstörung der Justiz in Rumänien, ihre Unterwerfung. Seine Verurteilung zu verhindern war mehr als 2,5 Jahre lang sein einziges Ziel. Alles war diesem Vorhaben untergeordnet. Denn die Justiz hatte ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen. Weil der mächtige PSD-Parteichef wegen Wahlfälschung vorbestraft war, konnte er nicht Premier werden. Die sozialliberale Regierung sorgte für Justizreformen, die korrupte Politiker begünstigen, durch Amnestie oder Eilverordnungen am Parlament vorbei. Sie versucht auch die Bestellung von Rumäniens Star-Korruptionsbekämpferin Kövesi zur EU-Generalstaatsanwältin zu hintertreiben. Sie war zuvor in Rumänien geschasst. Worden. Treibende Kraft Dragnea. Am Ende trat Präsident Iohannis auf die Bremse und rief zu einem Referendum über die Justizreformen auf mit Erfolg. Das Referendum ist glänzend ausgegangen, sagte das Staatsoberhaupt. Liebe Rumänen, so Iohannis, ihr habt klar und entschieden für eine korrekte Politik gestimmt, für eine gerechte und unabhängige Justiz, für gutes Regieren, für die Rumänen und für Rumänien. Das Referendum fand zeitgleich zur Europawahl statt. Auch bei dieser Abstimmung erlitten die Sozialdemokraten eine krachende Niederlage, -20%. Viele Rumänen auch im Ausland wollten wählen. Es bildeten sich lange Schlangen vor den Auslandsvertretungen. Trotz Wahlhürden, die Wahlbeteiligung war doppelt so hoch wie vor 5 Jahren. Nun sei es Zeit für die Regierung abzutreten, so das Staatsoberhaupt.
Der Parteichef hinter Gittern, außerdem der Absturz bei der Europawahl. Die rumänischen Sozialdemokraten müssen sich neu sortieren und darüber berichtete Stefan Oschwart. Gut eine Woche ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im Amt, schon jetzt aber wird er lautstark kritisiert, und zwar wegen seiner Personalentscheidungen. Seinem Leiter der Präsidialverwaltung wird die Nähe zu einem Oligarchen vorgeworfen. Außerdem hat Zelensky viele politisch Unerfahrene in sein Team geholt. Nur mit einer Entscheidung kann der frühere Kabarettist bisher punkten. Er hat das Parlament aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen für Ende Juli angesetzt, um mit seiner Partei Diener des Volkes auch hier mehr politischen Einfluss zu bekommen. Florian Kellermann über den holprigen Start des neuen Präsidenten.
Volodymyr Zelensky sagte im Wahlkampf, er werde auf die Knie gehen vor den Witwen der Soldaten. Kaum hatte er seine Arbeit aufgenommen, da kamen einige Witwen vor den Präsidentenpalast und demonstrierten gegen ihn. Unter ihnen Julia Kirillova, deren Mann vor knapp 5 Jahren im Donezbecken durch Raketenbeschuss ums Leben kam. Ich weiß nicht, wie man mit Mördern verhandeln kann, wie man überhaupt daran denken kann. Russland ist der Aggressor, davon spricht die Welt. Aber wir in der Ukraine haben das offenbar vergessen. Zelensky hat versprochen, alles für den Frieden zu tun und mit Russland zu verhandeln. Der Chef seiner Präsidialverwaltung, Andriy Bohdan, brachte eine Volksabstimmung ins Spiel. Die Ukrainer sollten über einen Friedensvertrag entscheiden. Nur, was will Zelensky Russland als Verhandlungsmasse anbieten? Schließlich hatte er erklärt, weder auf die Krim noch auf das Donezbecken zu verzichten. Zelensky bat die Demonstranten schließlich zum Gespräch. Er habe ihnen zugehört, sagten sie später. Der neue ukrainische Präsident kommt langsam in der politischen Wirklichkeit an, so scheint es. Das zweite Problem, mit dem er sofort konfrontiert wurde, sein Gönner Ihor Kolomoyski, ein Oligarch, stellt Ansprüche. Denn seine ehemalige Bank sei vor etwas über 2 Jahren illegal nationalisiert worden. Das ist wohl nicht rückgängig zu machen, ohne das Bankensystem zu destabilisieren. Aber ich will mein Kapital zurück, das in der Bank war. Das sind heute rund 25% des Gesamtkapitals. Ich nehme gerne Aktien. Doch nach einem solchen Schritt würde der Internationale Währungsfonds die Zusammenarbeit mit der Ukraine beenden. Die Ukraine müsste ihren Bankrott erklären. Nun stellen sich viele Ukrainer die Frage, wie abhängig Zelensky vom Oligarchen Kolomoyski ist. Schließlich hat er dessen ehemaligen Anwalt Andriy Bohdan in eine hohe Position gehoben. Immerhin erklärte gestern ein Mitarbeiter Zelenskys: Wir wollen die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds fortsetzen. Auf sie können wir erst verzichten, wenn unsere Wirtschaft stärker wird. Der Präsident selbst äußert sich weiterhin nicht zu zentralen Fragen. Er nimmt seine Rolle erst nach und nach an, so bei einem ersten Besuch an der Front in der Ostukraine. Morgen empfängt der Bundesaußenminister Heiko Maas. Vergangene Woche allerdings trat Zelensky noch einmal bei einer Kabarettshow auf mit dem Titel Liga des Lachens. Guten Abend, ich liebe euch, sagte er und übergab die Leitung der Show an seinen Nachfolger.
Florian Kellermann berichtete aus der Ukraine. Norwegens Umgang mit der Vergangenheit ist in dieser Woche ein Thema, das wir aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Es geht um die Zeit der Besatzung Norwegens durch Wehrmachtssoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Lange galten diese Jahre vor allem als eine Zeit des Widerstands gegen die Nazi-Besatzer. Wie sich aber inzwischen herausgestellt hat, war das ein romantisierter Blick auf eine brutale Zeit und nur die halbe Wahrheit. Erst Ende der 1990er Jahre setzte unter Historikern eine kritische Debatte ein. Mehr dazu von Gunnar Köhne.
Die Tür zum Magazin ist gut gesichert, denn hier im Obergeschoss des norwegischen Staatsarchivs lagert in hunderten Regalmetern das Gedächtnis der deutschen Besatzung 1940 bis 1945. Mit einem Knopfdruck bewegt Kåre Olsen eines der schweren Rollregale zur Seite, bis sich ein schmaler Gang öffnet. Auf den Regalböden stehen mit Bindfäden zusammengebundene Konvolute.
Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen, also der.
Hier befinden sich sogar zum Teil Unterlagen aus der Zeit nach Kriegsende. Die 350.000 Wehrmachtssoldaten wurden zwar entwaffnet und interniert, aber sie konnten wegen der chaotischen Zustände in Deutschland lange Zeit nicht zurückgeschickt werden. Und Norwegen war mit deren Betreuung überfordert. Also verwalteten die sich monatelang selbst.
Und da stürzte die sich selbst.
Die entfernt gelegenen Wehrmachtsposten in Norwegen hätten sogar noch Ende Mai 1945, also Wochen nach Kriegsende, Rechnungen begleichen wollen. Olsen schmunzelt. Seit über 30 Jahren arbeitet der Historiker am norwegischen Staatsarchiv und immer schon hat er über die Geschichte der deutschen Besatzung geforscht. Auch über die sogenannten deutschen Mädchen hat Olsen ein Buch veröffentlicht. Er weiß, dass sich etwa hinter den Ordnern mit der Aufschrift Reichskommissar für die besetzten norwegischen Gebiete, Hauptabteilung Verwaltung und Finanzen mehr verbirgt als nur trockene Buchhaltung der deutschen Besatzer. Aus diesen Unterlagen lässt sich auch erschließen, wer in Norwegen mit den Deutschen gute Geschäfte gemacht hat.
Weihanlegg, Flugplatzer und so weiter, Fabriker, som ble etablert av tyskerne under krigen.
Viele Straßen, Flughäfen und Fabriken ließen Deutsche bauen, mit dem Ziel, ihre Festung Norwegen auszubauen. Ohne Zweifel hat Norwegen von dieser Infrastruktur nach dem Krieg profitiert. Den Preis aber mussten Tausende von Zwangsarbeitern zahlen, die für diese Projekte geschunden worden sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele norwegische Unternehmen an diesen Aufträgen gut verdient hatten. Manche wurden dafür nach dem Krieg verurteilt, meist zu Geldstrafen. Andere aber blieben unbehelligt.
Ja, die vor der Krieg, mens andere gick mehr oder minder fri.
Olsen sitzt derzeit an einem Buch über die Deportationen der norwegischen Juden 1942. Mehr als ein Drittel aller Juden im Land, etwa 750, wurden damals in einer Nacht- und Nebelaktion von der SS und ihren norwegischen Helfershelfern in die deutschen Konzentrationslager deportiert. Rund 1000 konnten sich über die Grenze ins neutrale Schweden retten.
Das war Kriegen, das war Opfer in Norge, das war...
Wenn über die Opfer des Krieges geredet wurde, dann ging es immer nur um die gefallenen Seeleute oder die Widerstandskämpfer, die Opfer der Deutschen wurden. Die Juden wurden einfach nicht dazugezählt. Die gehörten nicht dazu. Dabei waren die Juden in der Vorkriegsgesellschaft sehr gut integriert gewesen.
Ein Ende vergangenen Jahres erschienenes Buch der Publizistin Marte Michelet behauptet, die Leitung des militärischen Arms des norwegischen Widerstands in London habe von den bevorstehenden Verhaftungen gewusst, die Juden aber nicht gewarnt. Der Streit über diese Thesen war heftig. Manche Norweger sahen das Ansehen von König Håkon VII. Beschmutzt. Håkon wird bis heute dafür verehrt, dass er sich im April 1940 dem übermächtigen Feind nicht gebeugt und vom Londoner Exil aus den Widerstand gegen die Besatzer angeführt hatte. Doch der Historiker Kåre Olsen begrüßt solche Debatten. Es gäbe in Bezug auf die Besatzungszeit noch etliche blinde Flecken, über die in den vergangenen 75 Jahren nicht ausreichend geforscht worden sei.
Slik så har det vært en sånn utvikling fra heltedyrkelse nærmest like etter krigen.
Es gab eine langsame Entwicklung von der Heldenverehrung der Nachkriegszeit hin zu einer differenzierteren Sicht auf die Ereignisse. Jetzt, wo die Kriegsgeneration nicht mehr da ist, bestimmen die Jüngeren den Diskurs. Für sie sind nicht Patriotismus, sondern beispielsweise allgemeingültige Menschenrechte der Maßstab ihrer Betrachtung. Es war ja kein Zufall, dass die Entschuldigung der Ministerpräsidentin gegenüber den deutschen Mädchen bei einer Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geschah.
Der ganzen Wahrheit ins Gesicht sehen. Die Aufarbeitung der Zeit der deutschen Besatzung ist in Norwegen noch nicht abgeschlossen, Gunnar Köhne berichtete. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Tag für Tag und Benedikt Schulz. Ich danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal und tschüss, sagt Katrin Michaelsen.